Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi, aka Black Diagon, und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, kloppen den Inhalt in eine übergroße Waschmaschine, geben Fabis Witze-Waschpulver hinzu, kochen das Ganze auf 90 Grad mit Faktenwissen und schleudern das Ganze dann circa 40 Minuten lang in eurem Gehörgang. In der letzten Folge sind wir ganz spektakulär aus einem Haus ausgebrochen. Ne, scheiß mal auf Prison Break, hast du schon mal Harry auf der Flucht von den Dursleys gesehen? Wir sind dann mit einem fliegenden Auto durch die Geschichte von England getuckert und irgendwann beim Zuhause der Weasleys angekommen, dem Fuchsbau. Die Folge endete mit Ron, der sich umblickt und plötzlich kreidebleich wird. Was ist da passiert? Das klären wir in ein paar Minuten. Wir befinden uns immer noch im dritten Kapitel, weil ich mal wieder zu viel Bullshit gelabert habe. Bevor wir jetzt in die Geschichte starten, möchte ich mich ein bisschen mit dem Feedback zum Podcast beschäftigen. Es gibt jetzt auf Spotify eine neue Funktion, dass man den Podcast kommentieren kann. Das Ganze läuft so ab: Ihr schreibt einen Kommentar, ich muss dann in meine Statistik gucken und jeden einzelnen Kommentar von Hand freischalten, kann dabei aber maximal 99 Kommentare freigeben. Einige von euch haben dieses Feature schon fleißig genutzt. Insgesamt habe ich auf meine letzte Podcast-Folge innerhalb der ersten 48 Stunden schon 60 Kommentare bekommen. Ein paar von denen möchte ich hier jetzt kurz vorlesen und darauf eingehen. Falls euch das nicht interessiert, dann spult gerne ein bisschen vor. Ja, vorspulen, ne? Wie bei so einer Videokassette. Nee, aber ihr wisst, wie ich das meine. Dann skippt gerne ein bisschen die nächsten Minuten. Der erste Kommentar, der verfasst wurde, stammt vom lieben Magnus. Der hat geschrieben: Du hast gesagt, Städte gezeugt und Kinder gegründet. Ich spiele euch besagte Passage einmal kurz vor. Warte, da muss ich kurz meinen Kassettenrekorder drücken.
Jetzt ist es aber so, dass die Römer circa 450 Jahre in England gelebt haben. Ja, die haben dort eine eigene Kultur aufgebaut, Städte gezeugt, Kinder gegründet. Und diese keltisch-römische Mischmaschkultur, die nannte man die Romanobriten.
Und dazu kann ich nur sagen, dass das tatsächlich so in meinem Skript stand. Das war so als kleines Wortwitzchen gemeint. Naja, jetzt wisst ihr es. User Lululu schreibt: Ich bin so happy, dass endlich eine neue Folge da ist. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich find's toll. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Grinse, Smiley, pinkes Herz. Deine Stimme ist so beruhigend. Punkt, Punkt. Hilft mir echt zu entspannen. Danke. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass der Podcast so gut bei euch ankommt. Luisa schreibt: Du hast Bingo! Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Vergessen? Ja, das stimmt, das habe ich tatsächlich vergessen, aber ich bin ein Mensch, der grundsätzlich alles vergisst. Wann hatten wir die letzte Folge Fakten lernen mit Fabi? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal die Idee, am Anfang der Folge immer so einen Zuhörermitschnitt reinzuschneiden, also mit Audios, die ihr mir zugeschickt habt. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht und nicht mehr dran gedacht. Also sorry, wenn ich mal eine coole Rubrik vergesse oder so. Es kommen dafür neue Dinge dazu. Ein User mit dem doch sehr lyrischen Namen 31KWDDYDZ2EWVC32DW7AGKYPSU schreibt folgendes: Richtig gut, aber ich würde mir wünschen, dass regelmäßiger Folgen kommen. Ja, lieber User, dessen Name nicht noch einmal ausgesprochen werden kann, da stimme ich dir zu. Ich würde mir auch wünschen, den Podcast regelmäßiger zu machen. Ich bin nur unglaublich gut im Prokrastinieren, also im Dinge vor mich herschieben. Deswegen dauert es auch immer 5 Jahre, bis ich mal den Arsch hochkriege und mich an den Bookcast setze. Und was man ja nicht vergessen darf: Dieser Podcast ist gescriptet. Gescriptet, nicht improvisiert. Und deshalb dauert das dann erstmal, bis eine Folge kommt. Für eine 40-Minuten-Folge muss ich im Schnitt erstmal so 13 bis 16 Seiten schreiben. Und manchmal habe ich Phasen, da schreibe ich mehr. Dann gibt es aber oft Tage, da hat man keine Lust oder keine Zeit, weil man viel anderes zu tun hat. Und deswegen dauert das dann immer ein bisschen. Und selbst wenn ich dann das Skript fertig habe, muss ich es erstmal einsprechen. Und wer jetzt denkt, dass ich für einen 40-Minuten-Podcast auch nur 40 Minuten aufnehme, der irrt sich. Für eine Podcast-Folge brauche ich oft 5 bis 7 Stunden. Das mache ich dann auch oft an mehreren Tagen, weil man die Stimme schonen will oder schlicht keinen Bock hat, 16 Seiten Skript vorzulesen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann muss noch geschnitten werden. Also Pausen müssen gekürzt werden, Versprecher werden rausgeschnitten. Manchmal hört man auch im Hintergrund irgendwie das Klicken der Maus oder das Tippen auf der Tastatur. Das muss ja alles weg, das will man ja im Podcast nicht hören. Das mache ich dann so ganz grob, bis ich einen Rohcut des Materials habe. Diesen Rohcut, den könnt ihr euch vorstellen wie eine fast fertige Podcast-Folge, die höre ich mir dann auch von vorne bis hinten an. Dann schneide ich noch ein paar Kleinigkeiten raus, ändere vielleicht noch ein paar Dinge, weil man sich ja manchmal verspricht, ohne es zu merken, füge dann die Outtakes rein, klatsche dann noch eine Rauschverminderung auf meine Tonspur, damit es sich nicht so anhört, als würde gerade im Hintergrund ein Helikopter starten, füge die Intro-Musik hinzu und schon ist die neue Folge auch schon fertig. Der ganze Prozess dauert natürlich ein bisschen, aber es ist doch auch schön, wenn man Dinge im Leben hat, auf die man sich freut. Oder um es in den Worten von User Jeremy Otter zu sagen, mach mehr Folgen! Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Jeremy hat das Daumen hoch Emoji insgesamt 91 Mal in diesem Kommentar benutzt. Und ja, ich war wirklich so hobbylos, um das nachzuzählen. Frage an dich, Jeremy. Geht es deinem Daumen gut? Das waren natürlich jetzt nicht alle Kommentare, denn es sind einfach so viele. Aber auch wenn ich euren Kommentar hier jetzt nicht vorgelesen habe, seid euch sicher, ich lese jeden eurer Kommentare. Ich kann euch leider auf Spotify nicht drauf antworten, aber ich lese sie und ich bin euch für den Support so unendlich dankbar. Ja dann, würde ich sagen, steigen wir ein in die nächste Episode. Also, wir waren bei Ron, der plötzlich kreidebleich wird, weil er irgendwas gesehen hat. Moment, jetzt muss ich kurz in meine Podcast-Stimme reinkommen. Ron wird plötzlich kreidebleich und starrt auf das Haus. Harry und die Weaslinge drehen sich um und sehen Mrs. Weasley. Sie kommt in den Hof marschiert, die Hühner kriegen einen halben Herzinfarkt und huschen davon, denn sie wollen ja nicht als Hähnchenschenkel im Ofen landen. Wenn Molly wütend ist, weiß man ja nie. Rowling schreibt, für eine kleine, kugelrunde Frau mit freundlichem Gesicht sieht sie einem Säbelzahntiger erstaunlich ähnlich. Säbelzahntiger, oder wie wir Paläontologen sagen, Machairodontinae. Ja, mit so einem AI am Ende. Hab noch nie verstanden, warum man ein Wort so enden lassen muss. Das klingt immer so, als hätte jemand bei der Namensvergebung sein Pausenbrot ausgekotzt.
Und wie wollen Sie diesen Tiger nennen, der Zähne hat, die aussehen wie Säbel?
Machairodontinal.
Ah ja, mit AE am Ende, ne?
Naja, Molly Weasley kommt wütend in den Hof gestürmt. Fred macht ein Ah und George sagt,
das darf nicht wahr sein.
Auf Englisch sagt George,
oh dear,
was ich eher übersetzen würde mit
au weh.
Aber gut, ich bin ja nicht der Übersetzer. Mrs. Weasley kommt vor den Ausreißern zum Stehen, die Hände in die Hüften gestemmt. Ihr Blick wandert von einem schuldbewussten Gesicht zum nächsten. Modisch hat sich Molly heute für eine geblümte Schürze entschieden. Aus einer der Taschen ragt ihr Zauberstab hervor. Props gehen hier wieder raus an Lindy Hemming. Die hat nämlich für den zweiten Teil das Kostümdesign für den Film übernommen. Und in dieser Szene im Film trägt Molly Weasley tatsächlich eine geblümte Schürze. Es ist nur so ein kleines Detail, aber die Lindy hat sich doch tatsächlich das Buch in die Hand genommen, geschaut, was die Leute tragen und sich daran orientiert. Hey, wie geil ist das bitte? Yay, Lindy! Wir lieben dich, Lindy! Lindy! Molly steht da also mit ihrer Blumenschürze. Tante Petunia überlegt gerade, ob sie die Blumen ausschneiden und daraus einen Nachtisch machen soll.
Blumenschürze mit Sahne, das wäre doch mal originell.
Molly steht da also und faucht ihre Sprösslinge an.
So,
George versucht unbekümmert und mit einem schleimigen Tonfall zu sagen,
Morgen, Mom.
Doch Molly lässt sich nicht um den Finger wickeln.
Könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe?
Zischt Mrs. Weasley in einem giftigen Flüsterton. Auf Englisch sagt Molly das mit einem deadly whisper, in einem tödlichen Flüsterton. Das war dann Klaus Fritz etwas zu brutal, deswegen hat er es etwas abgeschwächt. Es wird nicht erwähnt, wer den folgenden Dialog sagt, aber aus dem Kontext vermute ich mal, dass es George ist.
Tut uns leid, Mom, aber wir mussten...
Doch er kommt nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Molly bricht in einen jähen Wutanfall aus. Die drei Jungs sind eigentlich größer als Molly, doch während sie Anschiss bekommen, schrumpfen sie ein gutes Stück zusammen.
Die Betten sind leer, nirgendwo eine Nachricht, das Auto ist weg, vielleicht hat er einen Unfall. Ich werde fast verrückt vor Sorgen, daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meine Lebtage ist mir das doch nicht. Wartet nur, bis euer Vater nach Hause kommt. Nie haben uns Bill oder Charlie oder Percy solchen Kummer gemacht.
So, und jetzt halten wir mal ganz kurz inne. Ich muss nämlich meine Stimme schonen und wir schauen mal, was Klaus Fritz hier wieder übersetzt hat. Denn es gibt einen Satz, der mich etwas stutzig gemacht hat. Nämlich die Aussage, der Wagen weg, vielleicht hatte er einen Unfall gehabt. Auf Englisch sagt Molly, Car gun could have crashed. Could have crashed würde man eher übersetzen mit könnte abgestürzt sein, was bei einem fliegenden Auto definitiv mehr Sinn macht als in einen Unfall verwickelt sein. Ich finde auch die Formulierung hatte einen Unfall gehabt komisch. Kein normaler Mensch spricht im Plusquamperfekt, vor allem wenn er wütend ist.
Ja, da hatte ich doch glatt einen stilistischen Fehler entdeckt gehabt.
Na gut, machen wir mal weiter, ehe ich mich wieder in sinnlosen Dingen verzettelt haben könnte. Molly macht sich also Sorgen, dass das Auto abgestürzt ist und sie erklärt, dass Bill, Charlie und Percy ihr nie so einen Kummer bereitet haben. Fred grummelt, perfekter Percy, was direkt zum nächsten Wutausbruch von Molly führt. Sie bohrt ihren Zeigefinger in Freds Brust, was streng genommen auch wieder nicht ganz korrekt übersetzt wurde, denn im Englischen stößt sie einen Finger in Freds Brust. Es wird nicht spezifiziert, welcher Finger es ist, aber das verzeihen wir jetzt mal, denn höchstwahrscheinlich ist es der Zeigefinger. Molly brüllt, dass sie sich von Percy gerne eine Scheibe abschneiden können. Sie hätten sterben können, man hätte sie sehen können und ihr Vater hätte entlassen werden können. Dieser Anschiss scheint sich noch Stunden weiterzuziehen. Sie hat sich richtig heißer geschrien, da wendet sie sich Harry zu, der erschrocken zurückweicht. Harry ist schon richtig traumatisiert und hat Angst vor Molly, aber sie ist die Nettigkeit in Person.
Ich freue mich, dich zu sehen, Harry, mein Lieber. Komm doch rein zum Frühstück.
Und gefühlt jeder kennt das, wenn man Besuch hat und die Eltern auf einmal so super nett sind. Sonst gibt's den ganzen Tag Beef, aber wehe Besuch ist da, dann sind die auf einmal mega freundlich. Molly Weasley dreht sich um und geht zurück ins Haus. Harry blickt nervös zu Ron, dieser nickt ihm aufmunternd zu. Dann folgt er ihr. Zum ersten Mal in der Geschichte betreten wir nun den Fuchsbau, einer meiner Lieblingsorte in der Harry Potter Saga. Die Küche ist klein und ziemlich vollgestopft. Auf Englisch ist die Küche rather cramped, ziemlich eng. In der Mitte des Raumes stehen ein abgenutzter Holztisch und einige Stühle. Auf Englisch steht da ein scrubbed table, ein gescheuerter Tisch. Harry setzt sich auf eine Stuhlkante und schaut sich um. Noch nie zuvor war er in einem Zaubererhaus gewesen. An der Wand hängt eine Uhr. Und vielleicht könnt ihr es ja schon erahnen, was das für eine Uhr ist. Nein, es ist keine stinknormale IKEA-Uhr namens Ticker, sondern es ist eine magische Uhr. Und wenn ihr den Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens gesehen habt, dann kennt ihr wahrscheinlich die Uhr der Weasleys. Diese Uhr hat 9 goldene Zeiger, einen für jeden der Weasleys. Und auf dem Ziffernblatt stehen statt Zahlen Dinge wie zu Hause, in der Schule, im Gefängnis oder aber auch in tödlicher Gefahr. Und je nachdem, wo sich gerade einer der Weasleys befindet, zeigt der entsprechende Zeiger auf der Uhr genau auf dieses Feld. Wenn Arthur Weasley auf der Arbeit ist, dann zeigt die Uhr auf Arbeit. Wenn Molly im Garten ist, zeigt die Uhr im Garten. Und wenn Ron mit Harry in der Schule ist, dann zeigt sie wahrscheinlich permanent in tödlicher Gefahr. Soweit klar, wie die Uhr funktioniert. Jedenfalls ist das die Uhr, die wir im Film zu sehen bekommen haben. Und ich, der auch das Buch mindestens 50 Mal gelesen hat, bin immer davon ausgegangen, dass diese Uhr genau so im Buch vorkommt. Tut sie aber nicht. Im Buch ist nämlich die Rede von einer anderen magischen Uhr. Diese Uhr hat nur einen einzigen Zeiger. Auf dem Blatt stehen dann so tolle Dinge wie Zeit zum Hühnerfüttern, Zeit für Tee, weil die Geschichte spielt in England, da sauft ja jeder rund um die Uhr Schwarztee mit Milch. Oder zum Beispiel steht da auch, du kommst zu spät. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ah, stimmt ja, die Molly, die hat ja 2 Uhren. Dann wird die andere Uhr aus dem Film sicher später im Kapitel nochmal erwähnt. Und ich habe nochmal das gesamte Kapitel gelesen und auch das darauffolgende und das wieder darauffolgende, aber diese verschissene Uhr taucht einfach nicht auf. Und ich dachte mir, hä? Ich weiß doch ganz genau, dass diese Uhr im Buch erwähnt wird, zu 100%. Im 6. Teil schleppt Molly die doch andauernd mit sich rum, das weiß ich doch. Also habe ich mal im Harry Potter Wiki nachgeschaut. Kann ja sein, dass ich mich irre und die doch erst später vorgestellt wird, aber sowohl das Deutsche als auch das englische Wiki verweisen genau auf dieses Kapitel, in dem wir uns gerade befinden. Buch 2, Kapitel 3, der Fuchsbau. Da wird diese Uhr das erste Mal vorgestellt.
Also zumindest laut Wiki. Also habe ich nochmal das ganze Kapitel gelesen und ich habe schier an meinem Menschenverstand gezweifelt. Ich habe es immer und immer wieder überflogen, weil zwei verschiedensprachige Wikipedia-Artikel verweisen ja auf ein und dasselbe Kapitel. Fakt ist aber, die Uhr aus dem Film kommt im zweiten Buch gar nicht vor. Also habe ich mal ein bisschen weitergesucht. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Foren, in denen dieser Logikfehler schon einmal besprochen wurde. Die kurze Antwort, nein, gibt es nicht. Es ist auch kein Fehler von Klaus Fritz. In meiner relativ aktuellen englischen Ausgabe steht es auch so drin. Also habe ich mir mal die Mühe gemacht, mir alle Kapitel in allen Harry Potter Büchern durchzulesen, in denen der Fuchsbau vorkommt. Im ersten Buch kommt Harry nicht in den Fuchsbau. Das können wir also überspringen. Im zweiten Buch ist Harry im Fuchsbau, nämlich im dritten Kapitel, am Anfang vom vierten und am Anfang vom fünften Kapitel. In all diesen Textpassagen kommt die Uhr kein einziges Mal vor. Im dritten Teil ist Harry nicht im Fuchsbau. Er trifft die Weasleys im tropfenden Kessel, wo er auch ein Zimmer bewohnt, nachdem er seine Tante magisch aufgepimpt hat. Im vierten Teil ist Harry wieder im Fuchsbau und da wird dann auch die Uhr aus dem Film zum ersten Mal erwähnt. Und ich lese euch diesen Abschnitt jetzt einmal wörtlich vor. Zitat aus Harry Potter und der Feuerkelch, Kapitel 10. Mrs. Weasley warf einen Blick auf die Standuhr in der Ecke. Harry mochte diese Uhr. Sie war vollkommen nutzlos, wenn man wissen wollte, wie spät es war, doch ansonsten sehr auskunftsfreudig. Sie hatte 9 goldene Zeiger und auf jedem war der Name eines Mitglieds der Weasley-Familie eingraviert. Auf dem Ziffernblatt waren keine Ziffern, vielmehr stand hier, wo das jeweilige Familienmitglied gerade steckte. Jedenfalls war ich maximal verwirrt, weil diese Uhr im Film vorkommt. Auch im Wiki steht, dass die Uhr im zweiten Buch erwähnt wird, aber dann steht da gar nichts von dieser Uhr. Und ich bin dann auch echt kurz davon ausgegangen, dass diese zwei Uhren vielleicht ein und dieselbe Uhr sind. Und zu diesem Zeitpunkt war mein ganzer Kopf schon so matschig vor lauter Uhren und Logikfehlern, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Deshalb lösen wir nun gemeinsam das Mysterium dieser seltsamen Uhr.
What's that mysterious ticking noise?
Im Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 1998 ist die Rede von einer Uhr mit nur einem einzigen Zeiger. Diese Uhr ist in der Küche. Im Buch Harry Potter und der Feuerkelch aus dem Jahr 2000 steht im Wohnzimmer eine Standuhr mit 9 Zeigern. Dabei handelt es sich aber nicht um dieselbe Uhr. Im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002 hat man sich dann, aus Gründen, die ich nicht kenne, dazu entschieden, dass man nicht die Uhr aus Teil 2, sondern die Uhr aus Teil 4 zeigt. Vielleicht haben sich die Filmleute hingesetzt, beraten und sind zu dem Schluss gekommen, hey, magische Uhr, schön und gut, aber es ist cooler, wenn wir direkt die Uhr aus Teil 4 zeigen. Sieht einfach vor der Kamera cooler aus. Sie haben dann im Film auch tatsächlich eine Standuhr gebaut, die zwischen Wohnzimmer und Küche steht, also wie im vierten Buch. 2005 erschien das Buch Harry Potter und der Halbblutprinz und dort schreibt Rowling in Kapitel 5, sie, damit ist Molly gemeint, wandte sich um und blickte auf eine große Uhr, die wackelig auf einem Stapel Laken im Wäschekorb am Tischende stand. Harry erkannte sie sofort. Sie hatte 9 Zeiger, auf denen jeweils der Name eines Familienmitglieds eingraviert war und hing normalerweise bei den Weasleys an der Wohnzimmerwand. Alter Digga, wie lang ist denn bitte dieser Satz? Doch ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ließ darauf schließen, dass Mrs. Weasley sich angewöhnt hatte, sie mit sich durchs Haus zu tragen. Alter, wie viele Nebensätze kann man bitte in einen Satz packen? Huh, ist ja schlimm. Ich habe diesen Abschnitt dann auch nochmal mit dem englischen Original verglichen, um sicherzugehen, dass das kein Übersetzungsfehler war. Und es war keiner. Denn plötzlich wurde aus der Standuhr eine ganz normale Wanduhr. Denn eine Standuhr kann man nicht an die Wand hängen. Ich fänd's auch witzig, wenn Molly da die ganze Zeit mit so einer 2 Meter großen Standuhr rumlaufen würde. So, ich bring jetzt Ron seine Wäsche ins Zimmer. Die Standuhr kommt mit! Ich meine, ist auch praktisch. Hat man gleich noch was zur Selbstverteidigung, falls man überraschend angegriffen wird? Kommt Bellatrix, will Ginny töten und Molly nur so, nicht meine Tochter, du Schlampe! Bäm, Standuhr in der Fresse. Diese Uhr der Weasleys ist zu Recht ein ziemlich fetter Logikfehler. Aber es tut gut, endlich Klarheit zu haben, denn diese Recherche hat mich mehrere Tage meines Lebens gekostet und mich schier in den Wahnsinn getrieben. Es zeigt aber auch, dass man sich nicht nur auf Wikipedia verlassen, sondern lieber selbst nochmal alles nachprüfen sollte. Ja, machen wir mal weiter in der Geschichte.
In der Küche gibt es nicht nur diese komische Uhr von Molly, sondern es gibt auch einen Kamin. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass das Haus der Weasleys 4 bis 5 Kamine hat. Einer davon steht in der Küche. Auf dem Kaminsims stehen 3 Reihen vollgepackt mit Büchern. Diese Bücher tragen so tolle Titel wie »So zaubern sie ihren eigenen Käse« oder »Magie beim Backen«. Ein drittes Buch heißt »Festessen in einer Minute, das ist Hexerei«. Zu Magie beim Backen und Festessen in einer Minute, das ist Hexerei, kann ich nicht so viel sagen, außer dass es offensichtlich magische Kochbücher sind. Mehr Infos darüber gibt es nicht, wohl aber zu dem Buch »So zaubern sie ihren eigenen Käse«. Geschrieben hat das Buch eine Dame mit dem Namen Greta Catchlove. Dieser Name taucht im Videospiel zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf. Denn da gibt es von ihr eine Schokofroschkarte, auf der steht, dass sie das Buch »So zaubern sie ihren eigenen Käse« verfasst hat. Scheint ja ein echt gutes Buch zu sein, wenn du dafür sogar eine eigene Schokofroschkarte bekommst. Es gibt aber noch einiges mehr über Greta Catchlove zu wissen und dafür muss ich mal wieder etwas weiter ausholen. Wir wissen ja mittlerweile auch schon, dass J.K. Rowling früher mal eine eigene Webseite rund um das Thema Harry Potter hatte. Die gibt es mittlerweile aber leider nicht mehr. In der Vergangenheit habe ich immer mal wieder davon berichtet und heute ist es mal wieder soweit. Und zwar war die Webseite damals ziemlich cool gestaltet, mit verschiedenen Bereichen, auf die man dann draufklicken konnte, und es gab einen Bereich mit dem Namen Gerüchte. Dieser Bereich war wie ein Klatschmagazin gestaltet und da hat sich J.K. Rowling zu verschiedenen Theorien rund um Harry Potter geäußert. Daran merkt man aber auch, dass diese Webseite sehr alt ist, weil zum Beispiel einige Gerüchte davon handeln, wie denn der letzte Harry Potter Band heißen wird. Da gab es ganz wilde Spekulationen von Harry Potter und der Friedhof der Erinnerungen bis hin zu Harry Potter und die Pyramiden von Fermat. Dass es Gerüchte rund um die Titel der Harry Potter Bücher gab, das war nichts Ungewöhnliches. Bei Band 6 kursierte die Falschmeldung, das Buch würde Harry Potter and the Pillars of Storch heißen. Storch ist ein altenglischer Begriff, der wiederum aus dem Griechischen abstammt. Der beschreibt die natürliche oder instinktive Zuneigung, zum Beispiel bei Eltern. Grob könnte man diesen Titel also übersetzen mit Harry Potter und die Säulen der Elternliebe oder sowas in der Art. Und falls ihr das schon für dämlich haltet, es kursierte auch mal das Gerücht, der 6. Band würde Harry Potter und der 10 Nagel des Iglyböcks heißen. Das Traurige ist, dass es wirklich Leute gab, die das geglaubt haben. Auf Reddit habe ich einen Thread gefunden, wo jemand gefragt hat, ob sich noch jemand an diese lustigen, aber falschen Titel erinnern kann. Dieser Thread ist gerade einmal 9 Monate alt, also ist das gar nicht so lange her. Und auf die Frage, ob sich noch jemand an Harry Potter und die Säulen der Elternliebe erinnern kann, hat ein User namens DomKosmos89 geschrieben, dass er 2004 in einem italienischen Harry Potter Forum Moderator war und dass er auf eben diese Falschmeldung hereingefallen ist und dann ins Forum geschrieben hat, dass dieser Titel offiziell bestätigt wurde. Die Rowling hat sich dann zu den ganzen Gerüchten geäußert und gesagt, dass sie schon ein bisschen beleidigt ist, dass die Leute wirklich glauben, dass sie ihr Buch so nennen wird. So, jetzt bin ich mal wieder extrem vom Thema abgeschweift. Wir waren ja eigentlich bei Greta Catchlove, die ein Buch über Käse geschrieben hat. Der Punkt ist, Rowling hat viele Gerüchte auf ihrer alten Webseite aufgegriffen und dann ihren Senf dazu abgegeben. Und dieser Gerüchtebereich, der war, wie schon erwähnt, aufgebaut wie so ein Klatschmagazin. Und im unteren Teil dieses Bereiches, da gab es so einen Fake-Werbebanner und da stand dann Werbung für zum Beispiel den Klitterer oder auch Borgin und Burks. Allerdings stand da in der Werbung auch etwas Interessantes über das Buch »So zaubern sie ihren eigenen Käse«. Dort stand, dass das Buch komplett neu überarbeitet wurde, denn es gibt jetzt neue und ergänzte Kapitel, zum Beispiel findet man jetzt Rezepte, um Käse aus Drachenmilch zu machen. Außerdem findet man Anleitungen für heilenden und verfluchten Käse sowie Rezepte für käsebasierte Tränke. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an mein Lieblingsspiel Dragon Quest 8, da kann man nämlich im Alchemiekessel auch alle möglichen Käsesorten herstellen. Jedenfalls wurde diese überarbeitete Version nicht mehr von Greta Catchlove herausgebracht, sondern von einer gewissen Gerda Kurt. Im deutschen Wiki steht der Name Gerda Gauda, das ist aber eine falsche Übersetzung. Kurt bedeutet nämlich Quark. Jetzt kann es natürlich sein, dass Greta Ketchloff sich irgendwann dazu entschieden hat, ein Pseudonym zu verwenden. Es gibt ja auch in unserer Welt viele Autoren, die unter einem Pseudonym Bücher veröffentlichen. Stephen King schrieb eine Zeit lang Bücher unter dem Namen Richard Bachman, Agatha Christie schrieb als Mary West-Mascot 6 romantische Erzählungen und selbst J.K. Rowling veröffentlichte unter dem Namen Robert Galbraith einige Bücher. Also es wäre durchaus möglich, dass Gerda Quark ebenfalls ein Pseudonym ist. Das Buch »So zaubern Sie Ihren eigenen Käse« kostet in der überarbeiteten Version 5 Galeonen und ist erhältlich in allen guten Zauberbuchhandlungen. Also wahrscheinlich kann man das Buch auch bei Flourish und Blotz kaufen.
Ja, jetzt habe ich wieder ewig über irgendeinen unwichtigen Scheiß geredet und damit eure Lebenszeit verschwendet. Gern geschehen. Und keine Sorge, ich werde in dieser Folge über noch mehr völlig uninteressante Fakten reden.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass der 6. Harry Potter Band innerhalb von nur 2 Tagen nach Veröffentlichung in England von einer Gruppe Hobbyübersetzer im Internet komplett auf Deutsch übersetzt wurde? Klaus Fritz hat dafür ganze 77 Tage gebraucht. Das ist eigentlich ein Fakt, den ich lieber im 6. Band hätte erwähnen sollen, aber da es mindestens noch 50 Jahre dauert, bis wir da hinkommen, habe ich es bis dahin eh safe vergessen. Aber wusstet ihr, dass J.K. Rowling das 2. Buch ursprünglich Der Halbblutprinz nennen und da schon einige Dinge aus dem 6. Teil mit einbringen wollte? Deswegen tauchen zum Beispiel auch die Hand des Ruhmes, die Opalhalskette und das Verschwindekabinett in Buch 2 auf. Alles Dinge, die in Band 6 wichtig werden. Auch das Tagebuch von Tom Riddle kommt vor, das, wie wir später erfahren, ein Horcrux ist. Ach ja, Spoilerwarnung by the way. Ja, das fällt mir früh ein. Und in beiden Büchern liegt ein besonderer Fokus auf der Beziehung von Ginny und Harry.
Tja, jetzt habt ihr wieder was gelernt und könnt mit eurem Wissen angeben.
Fakten lernen mit Fabi, patiu!
So, jetzt machen wir mal weiter mit der Geschichte. Ich hab's übrigens mal wieder geschafft. Ich hab 10 Seiten Skript geschrieben und gerade mal 1,5 Seiten Buch geschafft. Digga, was ist falsch mit mir?
Harry bestaunt gerade die ranzigen Bücher von Mrs. Weasley, im Hintergrund schallert ein Radio über der Spüle vor sich hin. Harry meint zu hören, dass gerade die Hexenstunde angekündigt wird, mit der bezaubernden, singenden Hexe Celestina Warbeck.
Eigentlich ist es verwunderlich, dass es in der Zauberwelt Radios gibt, denn ein Radio ist ja nichts anderes als Muggeltechnologie und damit haben es die Zauberer ja bekanntermaßen nicht so. Ich meine, ich find's geil, dass es in der Zauberwelt Radios gibt. Mein Traum war es ja früher, Radiomoderator zu werden. Ich habe ja auch einen Podcast, bei dem man sprechen muss, ne? Und so die Vorstellung, dass ich nach Hogwarts einfach so ein magischer Nachrichtensprecher werde, das klingt schon irgendwie geil.
Und nun die Nachrichten. London. Nachdem ein dummes Mongo-Kind am Bahnhof King's Cross gegen das falsche Gleis gelaufen ist, musste es im St. Mungo Hospital behandelt werden. Die diensthabenden Heiler stellten eine Schädelfraktur fest, sowie einen besonderen Grad der Dummheit. Der Schüler mit dem Namen Neville Longbottom zeichnete sich offenbar auch schon während seines Jahres in Hogwarts durch seine Tollpatschigkeit aus. Hier ein Interview mit Professor Severcus Snape.
Mr. Longbottom zeichnete sich immer durch seine besondere Gabe aus, Unheil anzurichten, indem er nur mit der Wimper zuckte.
Unser Praktikant hat es außerdem geschafft, den Schulleiter Albus Dumbledore für ein Interview vors Mikrofon zu bekommen.
Guten Tag, ich bin vom Magischen Rundfunk MRF. Herr Dumbledore, dürfte ich Sie kurz was fragen?
Wovon sind Sie?
Vom Magischen Radio MRF.
Was für ein Radio?
Der Magische Rundfunk.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist das für ein Rundfunk?
Der Magische Rundfunk.
Ach, der Magische Rundfunk?
Ja, genau.
So eine Art Sekte?
Das war leider alles, was er dazu sagte. Die stellvertretende Schulleiterin Minerva McDonalds gab folgenden Kommentar ab.
Ich gebe keinen Kommentar ab. Ich mag alle meine Schüler, egal wie begabt sie sind. So, ich muss jetzt auch noch los. Ich habe in meinem Keller einen Podcaster eingesperrt. Den muss ich jetzt zum Schreiben motivieren. Das senden Sie doch jetzt nicht, oder?
Und das waren die Nachrichten. Tatsächlich gibt es in der Zauberwelt einen einzigen Radiosender, den MRF, den Magischen Rundfunk. Dort gibt es verschiedene Radioprogramme, zum Beispiel die Hexenstunde. Der Begriff Hexenstunde meint im Volksglauben die Zeitspanne um 3 Uhr nachts herum. Dort sollen nämlich die dunklen Kräfte am stärksten sein. Man kennt ja auf YouTube die ganzen 3-Uhr-Nachts-Videos. Das kommt von eben diesem Volksglauben. In der Zauberwelt wird die Radiosendung Hexenstunde aber nicht um 3 Uhr nachts ausgestrahlt, sondern irgendwann am Vormittag. Vom Namen her lässt sich vermuten, dass sich die Sendung eher an Frauen im mittleren Alter richtet. Moderiert wird diese Sendung von Glenda Chittock. Und zu diesem Namen habe ich eine Theorie. Im Englischen gibt es das Wort Chit-Chat, was Geplauder bedeutet, und das Wort Talk, was Reden heißt. Setzt man diese Wörter nun zusammen, heißt es Chit-Talk. Und wenn man das ganz schnell aneinander reiht, dann klingt es wie Chit-Talk. Könnte auch sein, dass Rowling mit dem Namen unterstreichen wollte, was für einen Scheiß die gute Glenda da von sich gibt. Vielleicht heißt sie deswegen Shit-Talk. Das sind jetzt aber nur Spekulationen von mir. Zurück zu den Fakten. Früher hatte Rowling ja auf ihrer Webseite die Kategorie Zauberer des Monats. Und da wurde im Oktober 2004 die liebe Glenda Chittock vorgestellt. Wir erfahren, dass sie 1964 geboren wurde und sogar eine Schokofroschkarte bekommen hat. Irgendwann muss ich mir mal die Zeit nehmen, ein bisschen ausführlicher über die Schokofroschkarten zu reden, denn da gibt es einiges Spannendes zu wissen. Aber weil wir in dieser Folge sowieso viel zu viel abschweifen, erspare ich euch das an dieser Stelle. Begnügen wir uns erst einmal mit der Info, dass Glenda Chittock eine Schokofroschkarte hat. Ja, sie hat sogar eine Silber-Schokofroschkarte. Die Käsetante von vorhin hatte nur eine Bronzekarte. Tja, hättest du deinen Käse mal lieber im Radio verhökert, dann hättest du vielleicht auch eine bessere bekommen. Der Name Glenda leitet sich aus zwei walisischen Begriffen ab, nämlich einmal Glan, was sauber, rein, heilig bedeutet, und dem Wort Da, was gut bedeutet. Wobei man sich hier nicht ganz sicher ist, ob sich Glenda nicht vom gälischen Wort Glean ableitet, was Tal bedeutet. Also entweder bedeutet Glenda die Reine oder die vom Tal stammende. Glenda Chittock könnte man also auch übersetzen mit die aus dem reinen Tal stammende Scheißeerzählerin. So oder so ähnlich. Die Hexenstunde ist aber nicht die einzige Sendung, die im magischen Rundfunk läuft. Es gibt zum Beispiel eine Ratgeberstunde für magische Pflanzen, die wird von Krautwig Cross moderiert, im Englischen von Tilden Toots. Der ist für seinen grünen Daumen bekannt, wobei die Leute sogar sagen, er habe nicht nur einen grünen Daumen, sondern gleich drei. Krautwig Cross wurde ebenfalls in der Kategorie Zauberer des Monats vorgestellt, genauso wie seine Frau Daisy Hukum. Bitch who? Die hat nämlich ein ganzes Jahr auf ihre Zauberkräfte verzichtet und wie ein Muggel gelebt. Anschließend verfasste sie den Bestseller Mein Leben als Muggel. Weitere Radiosendungen sind nicht bekannt, vermutlich gibt es noch eine Nachrichtensendung, darüber reden wir aber an anderer Stelle. Jetzt kann man sich vielleicht wundern, aber warte mal Fabi, warum haben Zauberer denn überhaupt Radios? Ist doch alles Muggeltechnologie. Außer Arthur sind doch da die wenigsten scharf drauf. Und Rowling hat einen Artikel auf Pottermore geschrieben, in dem dieses Thema am Rande angeschnitten wird. Es geht nämlich um die Technologie der Zauberwelt. Es gab nämlich am Anfang der 80er Jahre den Versuch, ein magisches Fernsehen einzuführen. Dieses Unternehmen scheiterte aber recht schnell, weil das Zaubereiministerium fürchtete, dass dies Verstöße gegen das Geheimhaltungsabkommen mit sich führen könnte. Das fanden natürlich die Leute, die für den Sender waren, nicht so cool und argumentierten, dass es ja auch legal sei, Radios zu modifizieren, um eben magische Sendungen zu empfangen. Daraufhin hat das Ministerium eingeräumt, dass es tatsächlich häufiger passiert, dass Muggelschnipsel ihres magischen Senders empfangen. Und dann erhalten sie Schneidetipps für eine Venemosa Tentacula oder auch Anleitungen zum Entgnomen des Gartens. Beim Radio kann man das Ganze aber noch leichter vertuschen, da viele Muggel eh nicht so genau zuhören oder einfach davon ausgehen, dass sie sich verhört haben. Diese Logik kann ich jetzt zwar nicht ganz nachvollziehen, aber das sind die Infos, die wir aus offiziellen Quellen haben. Im Harry Potter Wiki steht, dass der Empfang dieses Radiosenders nur magischen Menschen möglich ist, da das Programm mittels magischer Energie auf modifizierte Muggelgeräte übertragen wird. Das widerspricht ein bisschen dem, was Rowling geschrieben hat, aber gut, da hat die Rowling wahrscheinlich mal wieder ein bisschen rumgeschusselt. Im magischen Radio gibt es aber nicht nur irgendwelche Labersendungen, sondern es gibt auch einige musikalische Darbietungen. Neben den Raps von Fresh Dumbledore laufen da auch Songs von den Schwestern des Schicksals, eine Band, die wir in den späteren Büchern ein bisschen genauer beleuchten werden. Und auch Songs einer Sängerin namens Celestina Warbeck. Und gerade als Harry so halbherzig dem Radioprogramm lauscht, wird ein Song von ihr anmoderiert. Erstmal zur Herkunft des Namens. Der Name Celestina leitet sich vom lateinischen Wort coelestis ab, was himmlisch bedeutet. Der Name Warbeck ist eventuell inspiriert vom englischen Wort Warbler, ein Vogel, der im Deutschen als Waldsänger bekannt ist. Ihr Name deutet also schon an, dass sie eine himmlische Singstimme hat. Den Namen Celestina hat Rowling laut eigenen Angaben von einer Freundin geklaut, mit der sie vor vielen Jahren bei Amnesty International gearbeitet hat. Dieser Name schien ihr perfekt, um ihn einer glamourösen Hexe zu geben. Zu Celestina Warbeck hat J.K. Rowling einen ganzen Artikel auf Pottermore geschrieben, in dem sie erklärt, dass Celestina einer von ihren Lieblingsnebencharakteren ist. Und bevor ich euch mehr über Celestinas Geschichte sagen kann, muss ich erstmal ein bisschen was erklären. Zwischen 1998 und 1999 gab es 4 Ausgaben des Tagespropheten, die J.K. Rowling selbst geschrieben hat. Diese Ausgaben, die jeweils immer aus 3 Seiten bestanden, wurden vom Bloomsbury Verlag veröffentlicht. Dieser Verlag, der ja die englischen Harry Potter Bücher gedruckt hat, hat damals am Ende der 90er Jahre einen kurzlebigen, offiziellen Harry Potter Fanclub gegründet. Und nur diese Mitglieder konnten diesen Tagespropheten lesen. Der Inhalt dieser Zeitung war also nur für britische Fans bestimmt. Ich habe versucht, online irgendwelche Exemplare zu finden, habe aber leider nichts gefunden. Es gibt aber eine Seite, da findet man relativ gute Zusammenfassungen dieser Zeitungsausgaben. Ich habe herausgefunden, dass Informationen, die in diesen Zeitungen veröffentlicht wurden, teilweise dem späteren Kanon widersprechen. Die Zeitungen kamen noch vor dem 4. Harry Potter Band raus. Im Laufe der Zeit hat Rowling dann noch ein bisschen an ihrer Geschichte gefeilt und hat einige Dinge verändert. Jedenfalls hatte Celestina Warbeck auch in dieser Zeitung einen Auftritt. So steht zum Beispiel in der 2. Ausgabe des Tagespropheten vom 8. Februar 1999, dass ein Konzert der Sängerin einen Besencrash ausgelöst hat, weil einige Fans zu spät dran waren und deshalb über dem Fluss River Mersey im Nordwesten von England kollidiert sind.
Kleiner Fun Fact am Rande, wir hatten in der letzten Folge ja das Thema Angelsachsen. Und nein, keine Sorge, das Fass mache ich jetzt nicht nochmal auf.
Der Name dieses Flusses, Mersey, der stammt vom Angelsächsischen ab und bedeutet Grenzfluss, weil er früher zur Zeit der 7 angelsächsischen Königreiche Nord- und Südumbrien voneinander getrennt hat.
Geschichte.
Jedenfalls kam es an diesem Grenzfluss zu einem Unfall mit 3 Besen, 5 Menschen, die auf das Konzert von Celestina Warbeck wollten, wurden leicht verletzt und mussten im St. Mungo Krankenhaus behandelt werden. Solche Dinge hat J.K. Rowling in ihren Tagespropheten-Ausgaben geschrieben, auf Pottermore hat sie die Infos rund um Celestina noch ein bisschen ergänzt. Celestinas Vater arbeitete für das Zaubereiministerium in der Abteilung für Muggelangelegenheiten. Diese Abteilung wurde nie spezifisch erwähnt, sie könnte aber zum Muggelverbindungsbüro gehören. Oder es ist einfach nur ein anderer Name dafür. Das weiß man nicht so genau. Jedenfalls arbeitete Celestinas Vater in dieser Abteilung und lernte während eines Einsatzes eine gescheiterte Muggelschauspielerin kennen. Celestinas Mutter. Die beiden haben miteinander, ne? Ihr wisst schon, rumgefickt haben sie und raus kam Celestina. Schon in jungen Jahren hatte sie eine bezaubernde Singstimme. Ihre Eltern wollten ihr Talent fördern, aber weil es keine Zauberschauspielschule gibt, wurde Celestina nach Hogwarts geschickt, wo sie in das Haus Gryffindor einsortiert wurde. Ihre Mutter bombardierte die Schule regelrecht mit Briefen, weil sie wollte, dass das Talent ihrer Tochter gefördert wird. Mrs. Warbeck wollte unter anderem, dass extra für ihr Kind ein Chor, ein Schauspielclub und Tanzunterricht eingeführt werden. Nach Hogwarts schrieb Celestina eine Reihe an erfolgreichen Charthits, darunter Titel wie »Dein Zauber riss mir das Herz aus der Brust« und »Ein Kessel voller heißer, starker Liebe«. Und falls ihr mal wissen wollt, wie Celestina Warbeck so klingt, Rowling hat in einem Kommentar erklärt, dass sie so aussieht und so klingt wie die Sängerin Shirley Bassey. Also hört euch gerne mal ein paar Lieder von ihr an. Alternativ gibt es auf YouTube Videos vom Universal Resort in Orlando. Da gibt es einen riesigen Harry Potter Bereich mit verschiedenen Attraktionen. Es gibt auch eine riesige Nachbildung von Schloss Hogwarts und Hogsmeade und auch verschiedene Live-Shows, wo unter anderem Celestine Warbeck und die singenden Todesfeen auftreten. Celestine Warbeck wird in Orlando gespielt von Sholanda LaCombe, einer Frau mit einer wunderschönen Stimme. Kann ich euch echt nur empfehlen. Also ich kann schon verstehen, warum Molly sie gerne hört. Übrigens werden in diesen Live-Shows in Orlando auch tatsächlich die Originalsongs von Celestina Warbeck aufgeführt. Also da hat man sich wirklich die Mühe gemacht und Lieder wie Ein Kessel voller heißer, starker Liebe komponiert. Notiz an mich: nach Orlando fliegen, in Schloss Hogwarts einziehen, Celestina Warbeck Show besuchen. So, habe ich mir notiert. Jetzt habe ich wirklich ewig über alles Mögliche gequasselt, nur nicht über die Geschichte, mit der wir uns eigentlich beschäftigen. Aber zumindest kann man nicht behaupten, dass ich meinen Job nicht sorgfältig erledigen würde. Molly Weasley fuhrwerkt gerade in der Küche herum und bereitet, etwas planlos, das Frühstück zu. Während sie einige Würstchen in die Pfanne schmeißt, wirft sie ihren Söhnen böse Blicke zu. Zwischendurch murmelt sie Dinge wie: Keine Ahnung, was ihr euch dabei gedacht habt. So etwas hätte ich wirklich nicht von euch erwartet. Sie beteuert, dass sie Harry keinen Vorwurf macht und häuft ihm gleich 8 oder 9 Würstchen auf den Teller. Ja, warte nu, 8 oder 9. Mit dem Zählen hat's Harry wirklich nicht so. Molly erklärt ihm, dass sie und Arthur sich genauso Sorgen um ihn gemacht haben. Letzte Nacht haben sie miteinander über Harry geredet und beschlossen, dass sie ihn persönlich von den Dursleys abholen, wenn er Ron bis Freitag nicht geantwortet hat. Während sie Harry zusätzlich zu den Würstchen noch 3 Spiegeleier auf den Teller schaufelt, wendet sie sich wieder an ihre Söhne. Sie schimpft wieder, dass sie nicht mit einem nicht zugelassenen Wagen über das halbe Land fliegen können. Hinz und Kunz hätte sie sehen können. Auf Englisch sagt Molly: Anyone could have seen you. Jeder hätte euch sehen können. Mit ihrem Zauberstab schnippt Molly beiläufig gegen das Geschirr in der Spüle, das nun von alleine damit beginnt, sich zu waschen. Hier hat Klaus Fritz wieder unfein übersetzt. Auf Englisch schnippt Molly casually gegen das Geschirr, also so ganz nebenbei. Klaus Fritz hat das übersetzt mit: lässig schnippte sie mit dem Zauberstab. Das ist schon was anderes. Fred erklärt, dass niemand sie gesehen hat, da es sehr bewölkt war. Na, das wollen wir doch mal nachprüfen. Also habe ich mal im Wetterarchiv nachgeschaut, wie bewölkt es in der Nacht vom 3. auf den 4. August war. Zwar war es am 3. August 1992 tagsüber sehr wolkig in London, abends bzw. nachts ist es dann aber aufgeklärt und es war größtenteils freier Himmel. Ich habe dann auch mal die Strecke zwischen London und Ottery St. Mary verglichen, da ungefähr liegt wahrscheinlich der Fuchsbau, aber auf der ganzen Strecke war es größtenteils unbewölkt, mit kleineren Wolkenfetzen zwischendurch. Die Aussage von Fred ist somit falsch und damit ein Kontinuitätsfehler, J.K. Rowling. Podcast-Bingo, J.K. Rowling. Natürlich kann es sein, dass Fred seine Mom auch einfach angelogen hat, um sie zu beruhigen. Molly ist das aber scheißegal, ob es bewölkt war oder nicht. Sie pumpt ihren Sprössling an, er solle nicht mit vollem Mund sprechen. George erklärt, dass die Dursleys Harry ausgehungert haben, doch er kassiert dieselbe Rüge wie sein Zwillingsbruder. Mit leicht besänftigter Miene beginnt Molly damit, Brot für Harry zu schneiden und ihm die Scheiben mit Butter zu bestreichen. Ich finde es übrigens jedes Mal sehr rührend, wie Molly sich um Harry kümmert und sorgt. Im letzten Jahr hat sie ihm zu Weihnachten Geschenke gemacht, ihm sogar einen Weasley-Pulli geschenkt, weil sie weiß, dass er keine Mutter hat, die ihm etwas schenken kann. Sie weiß, dass Harry bei den Dursleys nie so etwas wie mütterliche Liebe erfahren hat und versucht deshalb, umso mehr für ihn da zu sein. Sie schmiert ihm liebevoll Brote, hat auch schon mit Arthur überlegt, ihn aus dem Haus der Dursleys zu befreien. Da schmilzt mir jedes Mal das Herz. So, genug der Rührseligkeiten, weiter im Text. Die ach so heitere Stimmung am Tisch der Weasleys wird jäh unterbrochen, denn eine kleine, rothaarige Gestalt in einem langen Nachthemd kommt in die Szenerie gehuscht und stößt einen spitzen, schrillen Schrei aus. So schnell wie die Gestalt erschienen ist, ist sie auch wieder verschwunden. Mit gedämpfter Stimme erklärt Ron seinem besten Freund, dass das seine Schwester Ginny war. Schon den ganzen Sommer über redet sie von nichts anderem als Harry. Fred grinst und sagt, dass Harry Ginny wahrscheinlich ein Autogramm geben muss. Für diesen Spruch erntet er den Todesblick des Todes von seiner Mom, woraufhin er seinen Kopf stumm über seinen Teller beugt. Eine Stille tritt ein. Sie wechseln kein Wort mehr miteinander, bis alle 4 Teller leer sind, was überraschend schnell geht. Fred legt Messer und Gabel beiseite und erklärt gähnend, dass er unglaublich müde ist. Er sagt, dass er sich ins Bett legen wird, doch seine Mom grätscht dazwischen. Molly faucht ihn an, dass er ganz sicher nicht ins Bett geht. Es ist sein Problem, wenn er die ganze Nacht wach war. Er wird jetzt den Garten entnommen, da die mal wieder völlig verrückt spielen. Diese Aufgabe des Entgnomens scheint Fred überhaupt nicht zu freuen. Er stöhnt ein »Ach, Mom!« Was hat es mit diesem Entgnomen auf sich? Warum ist Ginny so plötzlich weggelaufen? Und was ist mit diesem verschissenen Gitter aus der letzten Folge passiert? Gammelt das noch immer im Auto vor sich hin? Das und noch vieles mehr klären wir vielleicht in der nächsten Folge Harry Potter Bookcast. Das Kapitel ist zwar immer noch nicht zu Ende, aber mal wieder die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, schreibt mir wie jedes Mal gerne eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes!
Moment, jetzt muss ich kurz in meine Podcast-Stimme reinkommen. Das ist die Kettensäge, die abschmiert. So scheiße, Alter.
Und sie erklärt, dass Bill, Charlie und Percy ihr nie so einen Komma, was? Aber wusstet ihr, dass J.K. Rowling das zweite Buch ursprünglich, was? Aber wusstet ihr, dass J.K. Rowling das zweite Buch ursprünglich der Halbblutpritz, was für Pritz, Alter? Pritz Klebestift oder was? Das war leider alles, was er dazu sagte. Die stellvertretende Schulleiterin Minerva McDonalds gab folgenden...
Ich wusste, dass ich diesen Take nicht ohne Lachen hinbekomme.
Nach Hogwarts schrieb Celestina eine Reihe an erfolgreichen Chart-Hits. Hä? Nach Hogwarts schrieb Celestina eine Reihe an erfolgreichen Alter, ich hasse dieses Wort. Nach Hogwarts schrieb Celestina eine...
Alter, wie gelangweilt das gerade klang. So richtig abgefuckt, Digga. Ich bin einfach durch. Mein Hirn ist Matsch.
Hat auch schon mit Arthur überlegt, ihn aus dem Haus der Dursleys... Warum hab ich...
Ich habe hier im Skript, da war ich etwas müde, habe ich geschrieben, aus dem Haus der Weasleys zu befreien.
Ja, Molly kommt angelaufen, um Harry aus dem Haus der Weasleys zu befreien.